Der kleine Prinz. Der kleine Prinz ist eine Erzählung des französischen Piloten, Schriftstellers und Journalisten Antoine de Saint-Exupéry. Er wurde am 29. Juni 1900 in Lyon geboren. In seinen Büchern reflektiert er seine Erlebnisse als Pionier der Luftfahrt und damit verbundenen Grenzerfahrungen wie Einsamkeit und Lebensgefahr. Seine Werke wie Nachtflug oder Wind, Sand, Sterne wurden schon zu Lebzeiten des Autors ausgezeichnet. Er gilt seit 31. Juli 1944 als vermisst. Es gibt Hinweise, dass eine Maschine abgeschossen wurde und östlich von Marseille ins Meer stürzte. Der Klassiker »Der kleine Prinz« erschien 1943 in New York und zählt zu den 20 meistgelesenen Büchern der Welt. Bis heute wird die Erzählung des kleinen Prinzen als Plädoyer für Freundschaft und Mitmenschlichkeit interpretiert. Der Erzähler, seines Zeichens Pilot, muss in der Sahara notlanden und überlegt, wie er sich aus dieser misslichen Lage befreien kann. Aus dem Nichts taucht ein kleiner Knirps auf, der ihn bittet, ein Schaf zu zeichnen. Die beiden kommen ins Gespräch und der Pilot erfährt, dass sein Gegenüber ein Prinz von einem sehr kleinen Planeten sei. Jeden Tag erfährt der Pilot etwas Neues über den kleinen Asteroiden. Dort liebt der kleine Prinz eine eigenwillige und eitle Blume, eine Rose. Sie ist das zentrale Symbol in der Erzählung, eine Metapher für die Liebe. Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und erloschen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Das konnte eine neue Art Affenbaumbrot sein, aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen, aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mondblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie wollte nicht früher erscheinen als im vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, hatte sie sich enthüllt. Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. »Wie schön Sie sind!« »Nicht wahr?« antwortete sanft die Blume. »Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken«, hatte sie bald hinzugefügt. »Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?« Und völlig verwirrt hatte der kleine Prinz eine Gießkanne mit frischem Wasser geholt und die Blume bedient. So hatte sie ihn sehr bald schon mit ihrer etwas scheuen Eitelkeit gequält. Eines Tages zum Beispiel, als sie von ihren vier Dornen sprach, hatte sie zum kleinen Prinzen gesagt: Sie sollen nun kommen, die Tiger mit ihren Krallen. Es gibt keine Tiger auf meinem Planeten, hatte der kleine Prinz eingewendet. Und die Tiger fressen auch kein Gras. Ich bin kein Gras, hatte die Blume sanft geantwortet. Verzeihen Sie mir, ich fürchte mich nicht vor den Tigern, aber mir graut vor der Zugluft. Hätten Sie keinen Wandschirm? Grauen vor Zugluft? Das sind schlechte Aussichten für eine Pflanze, hatte der kleine Prinz festgestellt. Diese Blume ist recht schwierig. Am Abend werden Sie mich unter einen Glassturz stellen. Es ist sehr kalt bei Ihnen. Das ist schlecht eingerichtet, da, wo ich herkomme. Aber sie hatte sich unterbrochen. Sie war in Form eines Samenkorns gekommen. Sie hatte nichts von den anderen Welten wissen können. Beschämt, sich bei einer so einfältigen Lüge ertappen zu lassen, hatte sie zweimal oder dreimal gehustet, um den Prinzen ins Unrecht zu setzen. Der Wandschirm. Ich wollte ihn gerade holen, aber sie sprachen mit mir. Dann hatte sie sich neuerlich zu ihrem Husten gezwungen, um ihm trotzdem Gewissensbisse aufzunötigen. So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf Sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Man darf den Blumen nicht zuhören, man muss sie anschauen und einatmen.« Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Diese Geschichte mit den Krallen, die mich so gereizt hat, hätte mich rühren sollen. Er vertraute mir noch an. Ich habe das damals nicht verstehen können. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte für mich. Ich hätte niemals fliehen dürfen. Ich hätte hinter all den armseligen Schlichen ihre Zärtlichkeit erraten sollen. Die Blumen sind so widerspruchsvoll. Aber ich war zu jung, um sie lieben zu können. Aber ja, ich liebe dich, sagte die Blume. Du hast nichts davon gewusst. Das ist meine Schuld. Das ist ganz unwichtig. Aber du warst ebenso dumm wie ich. Versuche glücklich zu sein. Lass diese Glasglocke liegen. Ich will sie nicht mehr. Aber der Wind. Ich bin nicht so stark erkältet. Das. Die frische Nachtluft wird mir gut tun. Ich bin eine Blume. Aber die Tiere. Ich muss wohl zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. Auch das scheint sehr schön zu sein. Wer wird mich sonst besuchen? Du wirst ja weit weg sein. Was aber die großen Tiere angeht, so fürchte ich mich nicht. Ich habe meine Krallen. Und sie zeigte treuherzig ihre vier Dornen. Dann fügte sie noch hinzu. Zieh es nicht so in die Länge, das ist ärgerlich. Du hast dich entschlossen zu reisen, so geh. Denn sie wollte nicht, dass er sie weinen sehe. Es war eine so stolze Blume. So nimmt der kleine Prinz Abschied und macht sich auf die Reise durch das Universum. Auf der Suche nach Freunden bereist er sieben Himmelskörper und begegnet dort jeweils einem ich-bezogenen, in seiner eigenen Welt gefangenen Menschen. Er trifft auf einen König, der ein fiktives Reich beherrscht, einen Eitlen, einen Alkoholiker, der trinkt, um seine Trunksucht zu vergessen, einen Geschäftsmann, der behauptet, die Sterne zu besitzen, einen Laternenanzünder und schließlich einen Geographen, der ihm rät, den Planeten Erde zu besuchen. Auf der Erde angekommen, begegnet der kleine Prinz einem Fuchs, der ihm das Geheimnis einer einmaligen Bindung zwischen zwei Wesen erklärt. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt und dadurch vertraut macht. Er verrät dem kleinen Prinz das wohl bekannteste Zitat des Buches: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen alle zu den Menschen. Guten Tag, sagte er. Da war ein blühender Rosengarten. Guten Tag, sagten die Rosen. Der kleine Prinz sah sie an. Sie glichen alle seiner Blume. Wer seid ihr? Fragte er sie höchst erstaunt. Wir sind Rosen, sagten die Rosen. Ach, sagte der kleine Prinz, und er fühlte sich sehr unglücklich. Seine Blume hatte ihm erzählt, dass sie auf der ganzen Welt einzig in ihrer Art sei. Und siehe, da waren 5000 davon, alle gleich in einem einzigen Garten. Sie wäre sehr böse, wenn sie das sehe, sagte er sich. Sie würde fürchterlich husten und so tun, als stürbe sie. Um der Lächerlichkeit zu entgehen. Und ich müsste wohl so tun, als pflegte ich sie, denn sonst ließe sie sich wirklich sterben, um auch mich zu beschämen. Dann sagte er sich noch, ich glaubte, ich sei reich durch eine einzigartige Blume und ich besitze nur eine gewöhnliche Rose. Sie und meine drei Vulkane, die mir bis ans Knie reichen und von denen einer vielleicht für immer erloschen ist, das macht aus mir keinen sehr großen Prinzen. Und er warf sich ins Gras und weinte. In diesem Augenblick erschien der Fuchs. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. Ich bin da, sagte die Stimme unter dem Apfelbaum. Wer bist du? Sagte der kleine Prinz. Du bist sehr hübsch. Ich bin ein Fuchs, sagte der Fuchs. Komm, spiel mit mir, schlug ihm der kleine Prinz vor. Ich bin so traurig. Ich kann nicht mit dir spielen, sagte der Fuchs. Ich bin noch nicht gezähmt. Ah, Verzeihung, sagte der kleine Prinz. Aber nach einer Überlegung fügte er hinzu. Was bedeutet das Zähmen? Du bist nicht von hier, sagte der Fuchs. Was suchst du? Ich suche die Menschen, sagte der kleine Prinz. Was bedeutet Zähmen? Die Menschen, sagte der Fuchs, die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner? Nein, sagte der kleine Prinz, ich suche Freunde. Was heißt zähmen? Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache, sagte der Fuchs. Es bedeutet, sich vertraut machen. Vertraut machen? Gewiss, sagte der Fuchs, du bist für mich noch nichts als ein kleiner Knabe, der 100.000 kleinen Knaben völlig gleich. Ich brauche dich nicht und du brauchst mich ebenso wenig. Ich bin für dich nur ein Fuchs, der 100.000 Füchsen gleicht. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzig sein in der Welt. Ich werde für dich einzig sein in der Welt. Ich beginne zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Es gibt eine Blume. Ich glaube, sie hat mich gezähmt. Das ist möglich, sagte der Fuchs. Man trifft auf der Erde alle möglichen Dinge. Oh, das ist nicht auf der Erde, sagte der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr aufgeregt. Auf einem anderen Planeten? Ja. Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein. Das ist interessant. Und Hühner? Nein. Nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweilige mich, also ein wenig. Aber wenn du mich zähmst, wird mein Leben wie durchsonnt sein. Ich werde den Klang deines Schrittes sehen, der sich von allen anderen unterscheidet. Die anderen Schritte jagen mich unter die Erde. Der deine wird mich wie Musik aus dem Bau locken. Und dann schau, du siehst da drüben die Weizenfelder. Ich esse kein Brot, für mich ist der Weizen zwecklos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts, und das ist traurig. Aber du hast weizenblondes Haar. Oh, es wird wunderbar sein, wenn du mich einmal gezähmt hast. Das Gold der Weizenfelder wird mich an dich erinnern, und ich werde das Rauschen des Windes im Getreide lieb gewinnen. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. Ich möchte wohl, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. Man kennt nur die Dinge, die man zähmt, sagte der Fuchs. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften, aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund willst, so zähme mich. Was muss ich da tun? Sagte der kleine Prinz. Du musst sehr geduldig sein, antwortete der Fuchs. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Am nächsten Tag kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wieder gekommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr Nachmittag kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen. Ich werde erfahren, wie teuer das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein soll. Es muss feste Bräuche geben. Was heißt fester Brauch? Fragte der kleine Prinz. Auch etwas in Vergessenheit Geratenes, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag vom anderen unterscheidet, eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Sie tanzen am Donnerstag mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag der wunderbare Tag. Ich gehe bis zum Weinberg spazieren. Wenn die Jäger irgendwann einmal zum Tanze gingen, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals Ferien. So machte denn der kleine Prinz den Fuchs mit sich vertraut. Und als die Stunde des Abschieds nahe war, ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen. Das ist deine Schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünsche dir nichts Übles, aber du hast gewollt, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber nun wirst du weinen, sagte der kleine Prinz. Bestimmt, sagte der Fuchs, so hast du also nichts gewonnen. Ich habe, sagte der Fuchs, die Farbe des Weizens gewonnen. Dann fügte er hinzu, geh die Rosen wieder anschauen, du wirst begreifen, dass die deine einzig ist in der Welt. Du wirst wiederkommen und mir Adieu sagen und ich werde dir ein Geheimnis schenken. Der kleine Prinz ging die Rosen wieder zu sehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht, ihr seid noch nichts, sagte er ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht und auch ihr habt euch niemanden vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie 100.000 andere, aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht und jetzt ist er einzig in der Welt. und die Rosen waren sehr beschämt. »Ihr seid schön, aber ihr seid leer«, sagte er noch, »man kann für euch nicht sterben. Gewiss, ein Irgendwer, der vorübergeht, könnte glauben, meine Rose ähnle euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle, da sie es ist, die ich begossen habe, da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe, da sie es ist, die ich mit dem Wandschirm geschützt habe, da sie es ist, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder drei um der Schmetterlinge willen, da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe oder auch manchmal schweigen, das ist meine Rose ist.« Und er kam zum Fuchs zurück. »Adieu«, sagte er. »Adieu«, sagte der Fuchs, »hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« »Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe«, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. »Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs, »aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.« »Ich bin für meine Rose verantwortlich«, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Am Ende des Buches erkennt der kleine Prinz, dass ein ganzes Feld von Rosen nicht jene Rose auf seinem kleinen Planeten aufwiegen kann, die er zuerst gezähmt und dann leider zurückgelassen hat. Er bekommt Heimweh und sucht nach einer Möglichkeit, auf seinen Asteroiden zurückzukehren. Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, wird dir sein, als lachten alle Sterne, weil ich auf einem von ihnen wohne. Mit diesen Worten des kleinen Prinzen möchte ich mich für heute verabschieden.